Titus, Kapitel 3, von Vers 4. Lasst uns dazu aufstehen. Titus, Kapitel 3, von Vers 4. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Heilandes, erschienen war, da hat er uns nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgegossen hat, durch unseren Retter Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und unserer Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass auch dieser vorgelesene Text göttliche Realität geworden ist. Du hast uns gerettet, dafür danken wir dir. Du hast uns begnadigt, du hast uns ewiges Leben geschenkt. Herr, lass uns begreifen, dass alles, was du getan hast, ewige Gültigkeit hat, dass es unabänderlich ist. Treuer Gott, diese Tatsachen respektieren wir, nehmen alles als ein großes Geschenk aus deinen Händen und bitten dich heute, segne uns. Segne uns und bereite uns zu, das Mahl mit dir zu halten. Halte du es mit uns, treuer Herr. Lass die Gemeinschaft innig und wahr sein, durchdrungen von deiner göttlichen Liebe, die auf Golgatha offenbar geworden ist. Wir danken dir für die zwei Versammlungen, die hinter uns liegen. Treuer Gott, habe Dank. Du hast mit uns geredet und hast in uns gewirkt. Wir danken dir dafür. Nicht nur werden uns die Stunden unvergesslich bleiben, auch das, was du getan hast, werden wir mit uns tragen und hinübernehmen, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen. Segne uns und stärke uns nach Geist, Seele und Leib. Dir sei Dank und Anbetung in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ihr merkt sicherlich, dass meine Stimme nicht mehr die beste ist, aber das Wort des Herrn war einfach wunderbar. Und wir haben ja Zeit, uns wieder zu erholen. Mit Gottes Hilfe wichtig ist, dass sein Wort gebracht, dass wir es glauben und erleben und gesegnet werden. Lasst uns nur noch Gottes Wort lesen. Zuerst aus dem Johannesevangelium einige Verse aus dem 6. Kapitel. Hier lesen wir von Vers 32. Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Himmelsbrot gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Himmelsbrot. Denn das Brot Gottes ist das, welches aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da riefen sie zu ihm: Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Da sagte Jesus zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmermehr hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich wohl gesehen, glaubt aber doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von alledem, was er mir gegeben hat, nichts verloren gehen lasse, sondern es am jüngsten Tage auferwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Von Vers 44: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, und ich werde ihn dann am jüngsten Tage auferwecken. Es steht ja bei den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, denn nur der eine, der von Gott her ist, nur der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer da glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Hier dagegen ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er ewiglich leben, und zwar ist das Brot, das ich ihm geben werde, mein Fleisch für das Leben der Welt. Zunächst dieses teure Wort soweit. Hier spricht der Herr schon von der Hingabe seines Leibes. Hier gibt er den Hinweis, dass er das lebendige Brot ist, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und er bezieht sich auf das Wort des Propheten, der das sagt: Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und gerade nach dieser göttlichen, tiefen und eindringlichen Belehrung haben viele Anstoß genommen, sind hinter sich gegangen, haben nicht mehr begriffen, was er sagte. Wir lesen das von Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die ihm zugehört hatten, erklärten: Das ist eine harte Rede, wer kann sie anhören? Weil aber Jesus bei sich wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, das ist euch anstößig? Wie nun, wenn ihr den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vor dem war? Der Geist ist es, der das Leben schafft, das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, welche ungläubig blieben und wer der war, der ihn verraten würde. Er fuhr dann fort. Aus diesem Grunde habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht von meinem Vater verliehen ist, oder vom Vater verliehen ist. Auch das ist ein ernstes Wort. Jesus wusste genau, wer glauben, wer nicht glauben, wer annehmen, wer nicht annehmen wird, wer bis ans Ende mit ihm den Weg gehen würde und wer nur eine Zeit mitgeht, wer Anstoß nehmen würde, wer zurückbleiben wird. Er wusste, er kannte jeden und er wusste Anfang und Ende eines jeden. Lasst uns durch die Gnade Gottes zu denen gehören, die nicht mitten auf dem Wege Anstoß nehmen, zurückbleiben, anfangen zu murren, Anstoß nehmen. Das genügt schon. Man braucht nicht eine Kehrtwendung zu machen. Man braucht nur anfangen zu murren, zu beanstanden. Schon ist der Weg gestellt oder die Weichen gestellt und wir folgen dem Herrn nicht mehr nach, wie wir es sollten. Menschen, die das Ziel erreichen wollen, müssen diese Dinge beachten. Erstens, jedes Wort glauben, ob sie es verstehen oder nicht. Sie dürfen keinen Anstoß daran nehmen. Sie dürfen darüber nicht murren. Sie müssen es vor Gott bewegen und es sich durch den Geist offenbaren lassen. Man braucht nicht, und das sage ich noch einmal, eine Kehrtwendung zu machen und zu sagen, ich gehe jetzt meinen Weg. Man beginnt seinen eigenen Weg mit dem Moment, wo man Anstoß nimmt und nach dem Anstoß beginnt das Murren. Nach dem Murren eins und das andere und ihr wisst, was dann alles hinzukommt. Es mündet in der inneren Auflehnung, im Unglauben Gott und seinem Worte gegenüber. Ihr Lieben, lasst uns diese Mahnung zu Herzen nehmen. Nicht zu murren, nicht Anstoß zu nehmen, sondern zu glauben. Die Jünger haben nicht alles verstehen können, aber die 12 sind zunächst so weit gegangen und er wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Als alle anderen von ihm gegangen waren, es muss sehr schmerzlich gewesen sein. Unser Herr, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen war, er war ja nicht nur ein Lehrer von Gott gesandt, er war doch die Offenbarung Gottes in Menschengestalt. Und trotzdem haben Menschen an dem, was er sagte, Anstoß genommen. Jetzt steht von Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr auf seinen Wanderungen. Daher sagte Jesus zu den Zwölfen, ihr wollt doch nicht auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Er hat nicht gesagt, wir haben alles verstanden, ich könnte es schon anderen lehren. Er sagte schlicht und einfach die Summe des Ganzen. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Mit anderen Worten, ob wir alles verstehen oder ob wir es nicht verstehen, in jedem Fall ist er da geblieben, wo er war, oder man hat das stehen lassen, was gesagt wurde. Lasst uns das Gleiche tun. Um jeden Preis, in jeder Lage, nur so können wir das Ziel erreichen. Auch wir wissen, wer es ist, der mit uns geredet hat. Und wären es Ungläubige gewesen, die von ihm gegangen sind, wäre kein Schmerz damit verbunden gewesen. Aber die Heilige Schrift sagt hier, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück. Das war schmerzlich. Unser Herr, der allein Worte des ewigen Lebens hat, der allein das lebendig machende Brot ist, das vom Himmel kam, ihn haben sie verlassen. Und was hatten sie dann noch übrig? Gar nichts. Wer ihn verlässt, dem bleibt nichts mehr, denn alles andere zählt nicht ohne ihn. Er ist der Mittelpunkt. Mit ihm zählt alles andere auch. Ohne ihn zählt nichts mehr. Absolut nichts. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Möge Gott segnen. Möge er zu uns reden. Und dass wir mit Petrus sagen, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Lasst uns nun aus dem Matthäus-Evangelium, dem 26. Kapitel, von Vers 26 lesen. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten, trinket alle daraus. Denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Ich sage euch aber, ich werde von nun an von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Hier auf Erden hat er mit den Seinen das Mahl gehalten. Und er schließt sie schon für drüben mit ein. Die meisten lesen, dass er es nicht mehr trinken wird bis dort oben. Aber hier werden wir alle mit eingeschlossen. Bis an dem Tage, wo ich es mit euch neu trinken werde. Mit euch. Nicht ohne uns. Mit uns. Lob und Dank sei unserem Gott. Ohne uns gibt es gar keine Entrückung. Ohne uns gar kein Hochzeitsmahl. Wir werden aus Gnaden dabei sein. Welch ein Vorrecht, hier spricht unser Herr, bis ich es mit euch. Damit ist die bluterkaufte Schar gemeint. Er sagte, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Und dann sagt er, bis ich es mit euch neu trinken werde. Welch ein Vorrecht, schon hier auf Erden, das Mahl mit ihm und er mit uns. Und auch dort wird ohne uns nichts sein können. Die Gemeinde gehört dazu. Sie ist sein Blut erkauftes Eigentum. Und wir werden mit Abraham, Isaac und Jakob am Tisch des Herrn sitzen und das große Mahl mit unserem Herrn halten. Er sagt, bis ich es mit euch, Halleluja, Preis und Dank, mit euch, der bluterkauften Schar, mit euch, mit denen ich den Bund geschlossen habe, für die ich mein Leben hingab und mein Blut vergossen habe. Mit euch werde ich das Mahl dort halten. In Offenbarung Kapitel 19 steht ein herrlicher Vers geschrieben. Offenbarung 19, Vers 9. Dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagte er zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Auch das ist ein herrliches Wort. Es steht in Verbindung mit denen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Es gibt Leute, die haben das Zeugnis Jesu. Und das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Ich hoffe, ihr versteht's. Darauf können wir jetzt nicht weiter eingehen. Ich möchte aus 1. Korinther, dem 11. Kapitel, die Einsetzungsworte zum Abendmahl lesen. Hier steht geschrieben, 1. Korinther, Kapitel 11, von Vers 23. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl an das Leiden und Sterben unseres Herrn. Er hat seinen Leib schlagen lassen, martern lassen, er hat sich kreuzigen lassen, er hat sein Blut vergossen. Beides war notwendig, denn wir brauchten Erlösung für beides, für Seele und für den Leib. Durch das Blut ist alles geschehen und er ist geschlagen worden, damit wir dem Leibe nach geheilt werden können. Ich nehme an, dass wir alle gläubig sind und dass wir nicht wiederholen müssen, was an Ermahnungen gegeben wurde. Jeder prüfe sich selber und danach esse er. Wir prüfen uns vor dem Angesicht Gottes. Lassen den Geist unser Herz durchforschen. Und dabei kommt es darauf an, dass wir keine Verurteilung vor Gott empfinden. Sollte das der Fall sein, dann lasst das Mahl an euch vorüberziehen. An diesem Tage wollen wir nicht danach fragen, was werden die Menschen sagen, was wird der Bruder oder die Schwester denken. Heute wollen wir fragen, was sagt Gott dazu? Wir sind vor dem Angesicht Gottes. Menschliche Urteile werden auf sie selber zurückfallen. Das Urteil Gottes ist maßgebend. Im Einleitungswort haben wir gelesen, dass wir gerechtfertigt worden sind durch den Glauben. Ein jeder prüfe sich also selber und danach esse er von dem Brot und trinke von dem Wein. Als Erinnerung und nicht nur das, als Bestätigung aus tiefstem Herzen, dass wir das, was auf Golgatha geschah, für uns persönlich schon im Glauben angenommen haben und es hier zu uns nehmen in Gestalt des Brotes und des Weines, um das, was dort geschah, mit seinem Leibe und seinem Blute, dass wir es im Glauben auf und angenommen haben. Der zweite Teil ist die Fußwaschung. Und es kann natürlich sein, dass einigen gerade dieses neu sein wird. Und ihr könnt's mir glauben, auch mir war es neu, als ich's zum ersten Mal hörte. Und es war mir nicht mehr ganz so neu, als ich zum zweiten Mal hörte. Und es war mir schon gut bekannt, als ich selber die Fußwaschung mitgefeiert habe. Ich habe es hier schon 2-3 Mal im Laufe der Jahre gesagt. Ihr wisst, ich hatte das große Vorrecht, mit Bruder Branham zusammen zu sein, als er lebte, und habe dort in der Gemeinde mit ihm zusammen das Mahl gefeiert und zu meinem Erstaunen fand nach dem Mahl die Fußwaschung statt. Ich bin ehrlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber Ich habe es von Gott so hingenommen und seitdem nicht mehr in Frage gestellt. Und er sagte wörtlich, drei Verordnungen hat Gott der Gemeinde auferlegt. Die Taufe, das Abendmahl und die Fußwaschung. Und diese drei sollen wir einhalten. Und seitdem haben wir es dann auch begonnen und mit dem Abendmahl auch die Fußwaschung gehabt. Doch jedes Mal sage ich immer wieder, wenn jemand da ist, der nicht gleich beim ersten Mal alles einordnen kann, ihr braucht es ja nicht einzuordnen, ihr braucht euch nur einzuordnen, mehr nicht. Das Wort Gottes ist doch eingeordnet. Es gibt immer so viele, die möchten das Wort einordnen. Ja, ich wüsste gar nicht, wozu. Ist das Wort denn nicht in Ordnung? Wir müssen uns gemäß dem Worte einordnen lassen. Und dann ist die göttliche Ordnung da. Stimmt's? Amen. Ich bin froh, dass doch das Amen kommt. Wenn das nicht käme, dann wäre der Herr sehr betrübt. Wir haben die wahrhaftigen Worte Gottes gehört und haben ihnen nichts hinzugefügt und auch nichts davon weggenommen. Jetzt für diejenigen, die nun zum ersten Mal die Fußwaschung mitfeiern werden, urteilt zunächst mal, nachdem ich euch Gottes Wort gelesen habe. Vorher ist das sowieso nicht gut. Jetzt werde ich es lesen und dann könnt ihr ja urteilen, aber ja nicht über Gottes Wort, sondern über euch. Also, das möchte ich doch klargestellt wissen. Wenn Gottes Wort gelesen wird, dann doch nicht dazu, dass ihr dann über Gottes Wort urteilt. Das sei ferne. Nein, dass ihr euch dem Urteil des Wortes Gottes stellt. Und dann ist alles in Ordnung. Dann hat nur noch einer das Sagen. Und das ist Gott. Und alle anderen hören zu und tun danach. Auch da gibt es zu viele, die machen sich ein Urteil über Gottes Wort. Hört sich alles schön an. Aber ist nicht so schön, wie es sich anhört. Wir haben uns dem göttlichen Urteil des Wortes zu stellen. Wir haben Gott Recht zu geben in allen Dingen und nicht Anstoß zu nehmen, zu murren und hinter uns zu gehen. Das kann jeder, aber das tut nicht jeder. Wer selig werden will, der bleibt bei der Rede des Herrn. Und jetzt werde ich euch vorlesen, die Rede des Herrn. Johannes 13 von Vers 7. Jesus antwortete ihm mit den Worten, was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Vielleicht soll ich um deretwillen, die es nicht aufschlagen können, von Vers 5 anfangen. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit einem leinenen Schurz, den er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. So kam er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten, was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus entgegnete ihm, nun und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete ihm, wer gebadet ist, dem braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße. denn er ist an seinem ganzen Körper rein. Und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Er kannte nämlich seinen Verräter wohl. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung. Denn ich bin es wirklich, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher als der ihn sandte. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Besonders dieser Vers, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Ich möchte es mir und euch ersparen, das zu erwähnen, was Menschen zu diesem Thema sagen, denn damit wollen wir die Zeit nicht vertun. Uns ist gleichgültig geworden, was Menschen sagen, wie sie das Wort deuten, um daran vorbeizukommen, das ist nicht unsere Sache. Unsere Aufgabe besteht darin, zu tun, was unser Herr und Meister gesagt hat. Wenn Jesus Christus nicht nur dein Erlöser, sondern dein Herr und Meister geworden ist, dann zeige es durch die Tat, dass du respektierst, was er gesagt und geboten hat. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, er ist beides, Herr und Meister. Er hat's uns gesagt und auch gezeigt. Beides, so dass wir darüber nicht im Unklaren geblieben sind. Dank sei Gott auch dafür. Mit diesen Worten kommen wir damit zum Schluss. Wir erheben uns und werden gemeinsam beten.
Himmlischer Vater,
mein Gott,
wir danken dir für deine Gnade und Treue, o Gott. Auch für diese Gelegenheit, die du uns gegeben hast, o Herr. Wir sind nicht imstande, auch nicht in der Lage, o Gott, dir zu danken. Aber dennoch danken wir dir, wie wir können, Herr, für das Vorbild, das du uns gegeben hast, Herr. Du bist es gewesen, der mit denen, die um dir und mit dir waren, o Gott, die mit dir ausgehalten haben, o Herr, mit dir gewandelt sind, Herr. Mit denen hast du das Mahl gehalten, o Gott, so halte es heute mit uns. Schenke uns Gnade, o Herr, dass wir an dem, was wir tun, Herr, lernen, o Gott, von dir. Denn du warst das Vorbild und hast es uns geboten, Herr, hinterlassen. So bitten wir dich, Herr, nach deinem Gebot und nach deinem Wort, o Herr, wie du das Brot genommen hast, hast es gebrochen, o Gott. So bitten wir dich, segne es, während wir es brechen, o Herr Jesus Christus, zur Ehre und zum Preise deines Namens. Amen.
Amen. Amen.